Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachdenken zum Vordenken mit P&E. Mein Name ist Anneke Jonschalk.
Und mein Name ist Jonetta Breitenbuch.
Wir haben heute die Ehre, Amelie Wimpfen zu interviewen. Amelie hat 2018 ihren P&E-Bachelor in Bayreuth absolviert, hat ihren Master an der LSI gemacht und arbeitet seit Anfang 2022 für eine Vorständin der Deutschen Bahn. Wir wollen heute von Amelie wissen, wie sie jetzt auf ihr Bachelorstudium blickt, wie sie an die LSI gekommen ist und warum sie sich entschieden hat, für so einen kritisierten Konzern wie die Deutsche Bahn zu arbeiten. Danke, dass du dir Zeit für unsere Fragen nimmst und schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch riesig. Danke für die Einladung.
Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics.
Okay, wir starten so ein bisschen, um warm zu werden, mit so Kurzfragen. Also beantworte die ruhig einfach ganz aus dem Bauch heraus und möglichst kurz. Genau. Was wolltest du als Kind werden?
Taxifahrerin. Und zwar habe ich mich immer schon an den gelben Autos erfreut. Und zweiter Grund, ich habe mir immer gewünscht, die verschiedenen Geschichten der ganzen Menschen, die dann in meinem Taxi mitfahren, zu hören und so einen Einblick in verschiedenste Kulturen und Menschen zu bekommen.
Was ist der größte Punkt auf deiner To-Do-Liste heute?
Wir haben ja schon abends, aber im Laufe des Tages war es, ein Interview zu führen. Ich rekrutiere bei uns im Team auch neue Mitarbeitende und da durfte ich ein Interview heute führen.
Was war deine Lieblingsparty-Location in Bayreuth?
Auf jeden Fall das Glashaus. Das fällt mir als erstes spontan ein. Und wenn ich noch weiter denke, dann auch verschiedene WG-Partys, die wir in Bayreuth hatten. Es gab auf jeden Fall immer eine auf der Maxstraße. Die war fantastisch jedes Jahr.
Hast du ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist das?
Vorbilder habe ich viele. Eins fällt mir konkret sofort ein. Und zwar ist das eine Holocaust-Überlebende. Die heißt Eva Kohr und hat den Holocaust überlebt in Auschwitz. Und das Besondere an ihr ist, dass sie es nicht nur geschafft hat zu überleben, vor allem als Zwilling. Und die wurde gleichzeitig noch untersucht, die ganze Zeit an den Versuchen von dem Dr. Mengele, sondern hat danach den verschiedenen Holocaust-Tätern auch vergeben können. Und das beeindruckt mich so ganz besonders an ihr.
Worauf freust du dich diese Woche?
Ich freue mich schon wahnsinnig auf das nächste Wochenende. Da haben wir nämlich eine Bayreuth-Reunion und treffen uns mit ein paar Freunden aus Bayreuth. Und da freue ich mich ganz besonders drauf.
Okay, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen auf deinen Lebenslauf eingehen. Dafür sind wir ja da. Vielleicht einfach mal chronologisch von vorne anfangen. Woher kommst du eigentlich?
Ich komme ursprünglich aus Ditzingen. Das ist ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Und genau, da bin ich aufgewachsen. Bin aber halbe Österreicherin. Dementsprechend bin ich auch immer so sehr, sehr viel in Österreich gewesen.
Und wie kommt jemand aus Ditzingen auf P&E in Bayreuth?
Ich hatte eine Freundin von mir, die in Bayreuth P&E studiert hat. Und die habe ich dann einmal besucht in Bayreuth zur Zeit meines Abis. Und habe da so einen Besuchertag mitgemacht. Und die hat mich ein paar mitgenommen in ein paar Vorlesungen. Und danach habe ich mich eigentlich für das Studium entschieden. Bin dann trotzdem aber noch wir haben bei uns in der Schule ein Buch bekommen mit allen Studiengängen, die es in Bayreuth, die es überhaupt in Deutschland gibt. Und das bin ich mit meinem Vater Stück für Stück durchgegangen. Jeden einzelnen Studiengang, den es in Deutschland gibt. Und mein Vater hat angefangen und mir jeden Studiengang so richtig schmackhaft gemacht, ob ich nicht Chemie studieren will oder Medizin oder irgendwas. Und am Schluss hat sich aber doch herausgestellt, dass so diese geisteswissenschaftlichen Themen mich besonders interessiert haben. Ich hatte noch so zwei, drei andere Studienfächer, die für mich besonders interessant waren. Das war irgendwie Kulturwirtschaft in Passau und Jura fand ich eigentlich auch immer so ganz interessant. Aber am Schluss über den Besuch und die Freundin, die wahnsinnig geschwärmt hat, kam ich dann doch nach Bayreuth.
Wovon hat sie denn geschwärmt oder was hat dich da überzeugt?
Von so dem Vibe unter den Studenten und den coolen Freundschaften, die man in Bayreuth aufbauen kann. Und aber auch dieser Mischung aus Seminaren und Vorlesungen in kleineren Kreisen, Arten von Diskussion. Genau. Und auch der Stadt, obwohl die ja häufig ein bisschen umstritten ist, ist es ja trotzdem so, dass man in Bayreuth alles super nah ist und sich durch die kleine Stadt auch als Gruppe von Studierenden ganz besonders gut kennenlernt.
Dann kommen wir jetzt mal zu deiner Studienzeit. Wie würdest du dich denn so als Studentin beschreiben? Also warst du sehr fleißig oder eher nicht? Welche Fächer haben dich interessiert? Gibt es Seminare oder so, an die du dich noch jetzt erinnern kannst?
Ich war auf jeden Fall sehr fleißig in meiner Studienzeit. Ich glaube fast zu fleißig. Das hat sich dann erst gelegt, als ich meine Bachelorarbeit angefangen habe zu schreiben. Das war, glaube ich, die entspannteste Phase meines gesamten Studiums. Aber davor, die 3 Jahre, da war ich sehr, sehr fleißig und eigentlich immer relativ früh in der BIP und immer in der ZBIP. Einzelne Fächer kann ich mich besonders an Einführung in Philosophie oder Logik. Logik war auch immer eins meiner Lieblingsfächer. Und in Bezug auf Seminare fand ich richtig cool das Seminar War and Peace bei Professor Schüssler.
Who else? Macht er immer noch gern.
Ah, sehr gut. Und das und alle Themen oder Fächer und Vorlesungen rund um das Thema Entscheidungstheorie und Spieltheorie.
Wenn du sagst, dass du sehr fleißig warst, warst du fleißig und entspannt oder eher auch gestresst? Also wie hast du auch so diese Konkurrenz manchmal bei P&E so wahrgenommen?
Ich würde sagen, fleißig und entspannt, aber ich habe immer einen positiven Blick auf mich. Ich weiß nicht, ob alle anderen das von mir sagen würden. Und in der Vergangenheit erinnere ich mich meistens nur an die schönen Dinge. Dementsprechend, ja, ich habe das Gefühl, ich war schon fleißig, war viel in der BIP, aber trotzdem entspannt, als dass ich mich jetzt nicht verrückt gemacht habe vor Klausuren. Wenn mal eine Klausur daneben ging, mich auch im Nachhinein jetzt irgendwie nicht wahnsinnig damit beschäftigt habe. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob alle Freunde von mir das unterschreiben würden.
Wenn du so fleißig warst, warst du auch bestimmt bei den Bayreuther Dialogen, oder?
Ja, genau. Da habe ich teilgenommen und durfte die sogar moderieren. Das hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht damals. Und in den Jahren drauf habe ich auch ein paar Mal teilgenommen und fand die immer richtig cool. Sogar als ich nicht mehr in Bayreuth studiert habe, war ich noch einmal da. Und nehme das immer irgendwie als richtig coole Möglichkeit wahr, nochmal sich voll zu inspirieren zu lassen und in neue Themen einzutauchen und ein Wochenende voll abzuschalten und mal was ganz Neues zu hören und neue Leute zu treffen und neue Perspektiven zu hören.
Hey, was war damals euer Thema?
Nützlicher Mensch, menschlicher Nutzen war das Thema bei uns. Und ging rund um, was bedeutet Nutzen und in welchen, vor allem auch manchen Unternehmen, wie wird Nutzen da gesehen? Wie werden Mitarbeiter dort gesehen? Wir hatten zum Beispiel als Gast den Götz Werner, den Gründer von DM, der Drogeriemarkt. Und die haben so eine ganz besondere Unternehmensphilosophie, wo die ganz besonders mit ihren Mitarbeitenden umgehen. Und das hatte er uns damals so erklärt. Daran kann ich mich noch erinnern zumindest.
Gibt es Dinge, die dir jetzt an P&E auffallen, die du damals vielleicht nicht so wahrgenommen hast? Also irgendwie die Leute oder die Lehre in Bayreuth?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen dieses Wertschätzen der Leute, die um einen herum sind und dem Netzwerk, was man auch mitbekommt. Das ist etwas, was mir auch vor allem im Nachhinein nach P&E nochmal ganz besonders aufgefallen ist. Auch im Zuge meines Masters habe ich gemerkt, wie besonders diese Truppe in Bayreuth war und dass die Diskussion oder die Ebene an Zusammensein, das man in Bayreuth hatte. In der Lehre fand ich besonders cool die Seminare, die wir hatten und dadurch auch die Diskussionen, die irgendwie erst zustande gekommen sind. Auch das habe ich im Nachhinein selten erlebt, sowohl in meinem Auslandssemester als auch in meinem Master hatten wir hauptsächlich so Frontalvorlesungen und zumindest nicht diese wirklich breiten Meinungen, die dann auch in die Diskussionen in diesen Seminaren mit einfließen konnten. Das fand ich schon echt besonders.
Du kennst doch bestimmt jetzt noch ein paar Studierende, oder, aus Bayreuth?
Ja, ich kenne noch ein paar Studierende. Meine Cousine studiert gerade in Bayreuth. Und ja. Auch so ein paar Freunde, die jetzt auch gerade noch am Ende ihres Bachelors sind. Und tatsächlich kenne ich sogar noch auch noch eine weitere Person, nämlich eine sehr gute Freundin von mir, die promoviert gerade in Bayreuth. Und die ist seit meinem Bachelor immer noch in Bayreuth geblieben. Mit der bin ich sehr eng befreundet, die gute Hannah Adam. Und die hat ihren Bachelor, Master und jetzt ihre Promotion, führt sie in Bayreuth durch.
Ja, apropos Auslandssemester, wo warst du denn?
Ich war damals in Tel Aviv, in Israel. Und ja, aus der heutigen Perspektive natürlich krass, mit Blick auf den Krieg, der gerade zwischen Israel und Palästina stattfindet oder der Hamas stattfindet. Aber zu meiner damaligen Zeit war das für mich echt was ganz Besonderes. War mega cool. Ich bin aus nach Israel oder vor allem nach Tel Aviv irgendwie so aus drei Gründen gegangen. Zum einen hat es mir wahnsinnig interessiert mich so diese Geschichte rund um den Holocaust als Deutsche in Israel. Zum anderen die ganzen Religionen, die ja vor allem in Jerusalem zusammenkommen. Also Judentum, Christentum, Islam. Für jede Religion ist Jerusalem zumindest, aber auch Israel so ein ganz besonderes Land. Und dritter Punkt, der ganze Konflikt, der ja jetzt auch hochkocht, den ich auch damals irgendwie spannend fand zwischen Israel und Palästina. Und mir fällt sogar noch ein vierter Grund ein, nämlich die ganze Start-up-Welt in Israel und in Tel Aviv. Und ich konnte damals sogar noch kurz vor meinem Auslandssemester ein Praktikum in Israel machen, auch in Tel Aviv in einem Start-up. Und genau, also so diese Mischung, die hat mich vor nach Israel gezogen.
Wir haben ja so ein bisschen dein LinkedIn durchforstet. Und auf LinkedIn sieht natürlich immer alles sehr stringent aus in deinem Leben. Aber wusstest du schon immer so, wohin mit dir? Oder hast du vielleicht auch Tipps für andere, wie sie aus P&E so ein bisschen ihren Weg und ihre Nische finden können?
Ja, voll. Nee, ich wusste gar nicht, wohin. Vor allem nicht nach meinem Bachelor. Ich hatte so das Gefühl, mit P&E habe ich so alles studiert und auch nichts. Ich würde auch im Nachhinein sagen, durch manche Studiengänge lernt man Wissen, durch manche lernt man Denken und durch manche lernt man beides.
Und P&E?
Mein Blick auf P&E ist, man lernt vor allem Denken.
Ja.
Gar nicht so viel Wissen, zumindest ich kann das Wissen. Und hatte damals auch das Gefühl, ich habe so ein bisschen Denken gelernt, aber so wahnsinnig viel Wissen nicht. Wissen lernen typischerweise die Mediziner und Wissen und Denken lernen die Juristen. So mein Pauschalrangang. Aber genau, ich wusste erstmal gar nicht, wohin nach meinem Bachelor und habe wahnsinnig viele Praktika gemacht und mir 2 Jahre lang eigentlich Zeit genommen, mich dieser Frage zu widmen, was will ich eigentlich arbeiten, wo möchte ich danach hin und in welchem Umfeld will ich arbeiten. Ich habe sogar eine Berufsberatung gemacht oder so eine Studienberatung. Mhm. Auch nach meinem Bachelor. Also es zeigt nochmal, dass ich da echt viel irgendwie rein investiert habe in diese Frage. Diese Beratung hat gar nichts gebracht. Aber die Praktika, die haben richtig viel gebracht, um mir so einen Einblick zu geben, in welche Richtung ich will. Und so, was ich vor allem daraus mitgenommen habe, war, oder auch jedem weiterempfehlen würde, war ganz vieles Verschiedenes auszuprobieren. Kleine Unternehmen, groß, dynamisches Umfeld, statisches Umfeld, dann verschiedenste Themen auszuprobieren. Und da hat mir vor allem auch meine Praktikas in irgendwelchen Beratungen geholfen. Da sieht man dann immer mehrere Projekte und kann gleich nicht nur die Beratung, sondern auch die Firmen, die man berät, anschauen. Und da habe ich so ein paar Einblicke bekommen. Und so habe ich mich eigentlich während dieser 2 Jahre und dieser Zwischenzeit so ein bisschen der Frage oder der Antwort zu meinen 2 Fragen genähert und wusste am Ende dann nach diesen 2 Jahren Praktika und noch vor meinem Master, wo ich überhaupt nach meinem Master schon arbeiten will. Und das hat sich so rausgefiltert über Mobilität, interessiert mich als Thema. Und nächster Schritt war dann, wenn Mobilität, wo genau? Und dann war ich viel in der Automobilindustrie. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, ich will eigentlich irgendwie auf, ich will Massen transportieren, ich will zu irgendeinem Produkt, das ganz, ganz viele Menschen transportiert und das irgendwie auf eine umweltfreundliche Art und Weise. Und so kam ich dann, da blieb natürlich nur die Bahn.
Zum kritisierten Konzern.
Genau, ja. Und so kam ich zur Bahn und mein allerletztes Praktikum habe ich dann bei der Bahn gemacht. Und genau, so war dann vor meinem Master, das war dann nochmal ein Ausflug in die Gedankenoase, aber vor meinem Master wusste ich zumindest grob, wo ich danach hin.
Aber warum unbedingt Transportation oder Mobilität? Was reizt dich so daran?
Ich habe mir, das kam eigentlich sehr stark aus meinem Bayreuther Studium, immer die Frage gestellt, wenn ich für ein Produkt arbeite, was hat das für einen Sinn? Also wo kann ich diesen Sinn am Schluss finden und den dann auch in dieses Produkt, für das ich arbeite und wo ich ja mega viel Zeit viel verbringe, übertragen. Und ich habe diesen Sinn dann gefunden in dem Themenbereich Mobilität, weil Mobilität für mich Menschen irgendwie Freiheit gibt, von A nach B zu kommen. Ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, es ist auch ein Ort, der alt und jung, Stadt und Land, also Gesellschaft irgendwo verbindet. Und ein Ort, also die Bahn vor allem, also zum Beispiel auch in S-Bahn, wo Menschen aus der ganzen Gesellschaft, verschiedensten Schichten irgendwie zusammenkommen und einen Moment miteinander teilen, nämlich die Fahrt. Und das fand ich irgendwie so von der Idee her, damals hat mich das voll begeistert. Und dann dachte ich so, nice, zumindest dieses, hat es einen Sinn für uns als Gesellschaft und kann auch mein Beitrag dafür, meine Zeit, die ich dafür aufwende, irgendwie einen Sinn haben. Da konnte ich einen Haken dran setzen und so kam ich irgendwie drauf.
Du bist ja ziemlich gut in anscheinend viele Praktika machen. Ich versuche gerade auch ein paar Praktikumsplätze zu finden und dann sitze ich so vor Google, vor so einer vom leeren Suchfeld und denke so, ja okay, was google ich denn jetzt? Wie bist du denn an deine ganzen Praktika gekommen? Wie hast du die gefunden? Wie hast du dich beworben?
Also ich habe die gefunden, viel über, also überhaupt Ideen zu finden, wo man sich dann bewerben kann. Das ist ja meistens der erste Schritt. Da habe ich viel irgendwie mit Kommilitonen gesprochen, weil die meisten Sachen, die meine Kommilitonen gemacht haben, fand ich irgendwie auch interessant. Und habe tatsächlich damals bei diesen Job- und Master-Workshops teilgenommen, die PNEA oder der Förderkreis organisiert. Dann hatte ich im Zuge dessen auch sogar eine Betreuerin oder so Person, die auch früher schon PNE studiert hat, mit der ich mich dann häufiger austauschen kann, die hat mir so dieses ganze Thema Beratungswelt so ein bisschen geöffnet und hat mir empfohlen, mal in die Richtung zu gehen. Und so kam ich eigentlich zu diesen ganzen Unternehmensberatungen, in denen ich war. Und sonst bei der Deutschen Bahn, da kam ich dann, stimmt, es ging dann häufig von einem Praktikum zum nächsten. Also ich war länger bei Capgemini. Das hat sich eigentlich ergeben aus dem Praktikum, was ich davor hatte, bei Avato, also irgendwie so eine Bertelsmann-Tochter. Und während Capgemini hat sich dann mein Interesse zum Thema Mobilität und irgendwie nachhaltige Mobilität erweitert. Und dann kam ich auf die Deutsche Bahn. Also ich habe eigentlich irgendwo angefangen und habe mich dann so langsam vorgearbeitet und von jedem Praktikum zum nächsten dann gemerkt, dieses Thema interessiert mich noch mehr, diese Art von Arbeit habe ich noch nicht ausprobiert, dann suche ich mal da weiter. Und so, würde ich sagen, hat es sich so ein bisschen ergeben, ganz viel durch Gespräche mit Kommilitonen und dann auch mit meinen Chefs auf der Arbeit so, oder meinen Führungskräften in den Praktikas.
Nun warst du ja auch so im Beratungsbereich viel unterwegs und das ist ja auch was, was viele PNEler auch irgendwie machen wollen oder so ein bisschen der Klassiker, wo auch am Ende viele landen. Wie bist du so darauf gekommen und wieso bist du dann davon wieder weggegangen, also hin zu einem richtigen Unternehmen, sage ich jetzt mal?
Ja, also hingekommen bin ich eigentlich aus dem Grund, weil ich eben Verschiedenes ausprobieren wollte und verschiedene Arten von Arbeit und was Beratungen schon vereint, würde ich sagen, ist, dass super viele motivierte Menschen dort sind und man eine Themenvielfalt bekommt, also man ist nicht die ganze Zeit mit einem Thema beschäftigt, sondern man kann super leicht von Projekt zu Projekt springen. hat also Abwechslung, lernt viel kennen und ist meistens mit spannenden und relevanten Fragen beschäftigt. Und das fand ich eigentlich auch immer super cool, zumindest von außen gesehen. Ich bin dann doch gesprungen ins Produkt hinein zur Bahn. Zum einen, weil im Zuge meiner Praktika, ich habe ein Praktikum bei Roland Berger gemacht, was ja so eine ganz große Unternehmensberatung, Strategieberatung ist. Und das fand ich nicht so cool, das Praktikum. Weil ich das Gefühl hatte, die Intensität an Arbeit holt aus den Menschen dort nicht zwingend das Beste raus. Ich hatte den Eindruck, dass unter dem großen Stress, der da zeitlich herrscht und dem wahnsinnigen Druck von wer macht was in perfekter Qualität, das macht die Menschen nicht zum Besten. Und das hat sich so in der Kultur gezeigt, auf dem Projekt gezeigt, in der Zusammenarbeit. Und da dachte ich danach, nee, ich glaube, das ist für mich nichts. Und für mich ist es auch super wichtig, einen Job zu haben, wo ich nebenher noch abends was unternehmen kann und irgendwie so ein Leben neben der Arbeit habe, sagen wir es mal so. Und das ist in diesen großen Unternehmensberatungen häufig auch nicht der Fall. So kam dann eigentlich auch mein Wunsch, da jetzt nicht länger drin zu arbeiten, sondern irgendwie für ein Unternehmen zu arbeiten, wo das mehr oder weniger geregelt ist. Und gleichzeitig, was mich auch zur Bahn als Unternehmen gezogen hat, neben dem, was ich vorhin schon gesagt habe, war auch für ein Thema nicht nur Dinge zu beraten und Folien zu produzieren und präsentieren, die am Schluss vielleicht in irgendeinem Papierkorb landen, sondern tatsächlich Dinge auch umzusetzen und dabei zu sein, wo die Dinge umgesetzt werden und in dem Unternehmen selber zumindest Kleinigkeiten anstoßen zu können und auch mitzuverfolgen, bis sie final fertig sind.
Wenn du sagst, bei Roland Berger hattest du das Gefühl, dass es nicht das Beste aus den Leuten rausgeholt hat. Meinst du das bezogen darauf, wie sie gearbeitet haben oder wie sie persönlich drauf waren? Oder beides?
Also, wie sie gearbeitet haben, glaube ich, das war schon ziemlich gut. Ich kann mich noch an das Feedback erinnern, dass ich an meiner Zero-Defect-Quote arbeiten muss. Also die Quote, dass ich keinen einzigen Fehler mache. Und das lief schon, glaube ich, so die Qualität der Arbeit war schon fantastisch. Ich habe auch richtig krass viel gelernt von meinen Kollegen. Auch Dinge, die ich heute noch jeden Tag anwende. Also alleine gut PowerPoint bedienen zu können oder sowas. Das ist dort ein Standard, das habe ich einfach in diesem Praktikum zack, zack gelernt. Nicht das Beste rausholen, meine ich eher aus so einer Persönlichkeitsperspektive. Ich habe mal ein paar Mal so ein Sozialprojekt gemacht. Und ich hatte das Gefühl, bei diesem Sozialprojekt sind ganz viele Freiwillige beteiligt und opfern sich jeden Tag auf und stehen für was ein, was ihnen wichtig ist. Und man sieht dort jeden Mensch in einem schönen Licht und jedes so das Herz jedes Menschen. Und in dieser Zeit, in der Beratungszeit, hatte ich das Gefühl, dieser wahnsinnige Stress, dieser Anspruch, der Druck, der holt nicht zwingend so das Schönste aus dem Herzen raus. Oder es ist eine besondere Herausforderung, sagen wir es mal so. Und das wirkt sich manchmal auch so aufs Umfeld aus.
Und das bei der Deutschen Bahn anders?
Genau, klar, muss ich ja jetzt sagen. Aber ich würde sagen, ja, ist es schon. Also es ist insofern anders, als dass die Menschen, die hier arbeiten, zum Großteil intrinsisch motiviert sind. Die arbeiten hier nicht wegen wahnsinnig hohem Gehalt oder ihrem Hotelstatus oder irgendeinem Senatorstatus am Flughafen, sondern die arbeiten hier, um Menschen pünktlich, zuverlässig von A nach B zu bringen. Funktioniert nicht immer, klar, aber zumindest treibt uns das an und uns ärgert es jeden Tag, wenn wir Verspätung sehen. Und gleichzeitig ist es auch ein Konzern, deswegen, ich kann den auch wirklich jedem nur ans Herz legen, wo wir wahnsinnig große Gewerkschaften haben, die sich auch für uns als Mitarbeitende einsetzen und wir deswegen Regelungen haben, dass wir eben nicht bis ins Unendliche arbeiten und wir auch nicht unfair gegenüber anderen Kollegen oder so behandelt werden, was jetzt Gehalt angeht oder sowas, sondern es einfach über Tarifklassen und so weiter geregelt ist. Und wir mega cool durch einen Mausklick 40 Tage Urlaub haben können oder durch einen Mausklick nur noch 80% oder 60% arbeiten müssen und dafür halt ein bisschen auf Gehalt verzichten. Also es gibt einfach schon ganz viel, was durch diese Gewerkschaften und auch durch die Größe des Unternehmens im Vorhinein geregelt ist. Und genau, zurück zum Punkt oder zu eurer Frage. Ich würde sagen, diese Bedingungen, die drumherum sind, plus das Produkt selber, dass die Menschen hier einfach wirklich begeistert und jeden Tag antreibt, macht die Arbeit hier zu einer Arbeit, wo ich sagen würde, es holt auf jeden Fall, lässt Menschen in einem schönen Licht leuchten.
Du hast ja erzählt, dass du ein Praktikum bei der Deutschen Bahn gemacht hast. Danach hast du ja noch einen Master gemacht an der LSI. Was war das für ein Master?
Der Master hieß Strategy and Management oder andersrum. Und ich habe den gefunden über, ja eigentlich auch wieder über viele Bayreuther, die es auch immer zur LSI zieht. Also viele P&Eler, die dort dann studieren. Und das Coole an dem Master war eigentlich, dass es, ich wollte gar nicht zwingend so eine wahnsinnige BWL-Richtung einschlagen, aber inhaltlich war der Master eigentlich hauptsächlich Spieltheorie und Entscheidungstheorie. Und es war ja eins der Fächer, die mich in Bayreuth am meisten begeistert haben, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und in dem Bereich habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Und deswegen, es war einfach so ein Punkt, der mir großen Spaß gemacht hat. Ich habe das Gefühl, man studiert seinen Master, ähnlich wie den Bachelor, habe ich auch wieder eine neue Theorie, wieso man so oder was man so lernt bei einem Master. Und da ist meine Theorie, entweder lernt man beim Master irgendwie, bereitet man sich vor auf die Berufswelt. Das heißt, so eine typische MBA zum Beispiel, da wird man so richtig vorbereitet auf, wie arbeite ich am besten. Dann gibt es Master, da lernt man was Neues über die Welt und kriegt eine neue Perspektive. Zum Beispiel hat eine Freundin von mir an der SOAS einen Master gemacht zu Development Economics. Die war auch in Bayreuth davor. Und die kam raus und hatte einen neuen Blick auf Economics und die Welt generell und war komplett begeistert. Und dann gibt es Leute wie ich, die studieren ihren Master einfach, weil ihnen das Thema Spaß macht. Gar nicht so zwingend mit dem Blick danach oder der krassen Vorbereitung, sondern einfach, weil sie das Gefühl haben, es macht mir Spaß, es macht mir Freude und das will ich irgendwie noch mehr machen. Das war eigentlich meine Hauptmotivation. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, habe ich nochmal so ein bisschen neu denken gelernt. Zumindest so ein bisschen in der Vertiefung.
Also hast du nicht den Master gemacht mit dem Plan, danach zur Deutschen Bahn zu gehen, sondern einfach für den Master selber?
Ich habe es tatsächlich für den Master selber gemacht. Ich wusste ja davor schon, dass ich zur Deutschen Bahn will. Und ich wusste, es ist jetzt also gar nicht so wichtig, was ich für einen Master selber gemacht habe. Es ist wichtig, dass ich einen Master gemacht habe.
Okay.
Das ist häufig irgendwie als Eintritt irgendwie so ein wichtiges Kriterium. Aber was im Speziellen man jetzt macht, würde ich auch sagen, wenn ich heute Leute einstelle, finde ich das interessant. Aber ich habe selten ganz harte Kriterien und sage, du musst dieses und jenes Fach zwingend studiert haben. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck, also ich habe zumindest wenig, was ich so inhaltlich gelernt habe, eins zu eins in meinem Berufsleben jemals anwenden können, sondern meistens irgendwie die Art zu denken, Perspektiven, die Art Fragen zu stellen, das sind so die Themen, die am Schluss sich in die Berufswelt und so das Berufsleben übertragen.
Also findest du es sinnvoll, dass ein Master gefordert wird, wenn der Inhalt gar nicht so wichtig ist?
Gute Frage. Ich glaube schon zum Teil, ich glaube, es eröffnet vielen Leuten nochmal eine Perspektive und vor allem, wenn man es verbindet irgendwie mit Auslandserfahrungen oder mit einfach sich in einem Thema nochmal stärker zu spezialisieren. Und ich glaube, das gibt einfach Menschen oder Studierenden eine richtig coole Möglichkeit. Und auch bevor man eintritt in dieses Berufsleben, das ja wahnsinnig lang ist, nochmal so rauszuspringen und was Neues zu lernen oder sich in ein Themengebiet nochmal auch wissenschaftlich hineinzufuchsen. Ich glaube, das ist schon cool und ist eigentlich eine große Chance. Und so habe ich es eigentlich auch immer gesehen.
Die LSI ist ja schon ein großer Name. Wie würdest du sagen, war der Anspruch im Vergleich zu Bayreuth?
Ich glaube, es kommt sehr stark auf das Studienfach an, um ehrlich zu sein, an der LSI. In meinem Studienfach war es der Anspruch niedriger als in Bayreuth. In manchen anderen Studienfächern, vor allem in diesem Finance-Bereich, rein im Economics-Bereich, da ist die LSI ja auch sehr bekannt dafür, da weiß ich zumindest, dass die Kommilitonen von mir von morgens bis abends durchgearbeitet haben und wahnsinnigen Stress hatten. Und für mich war meine Masterzeit eigentlich auch so eine Mischung aus, ich bin in London, ich habe einen coolen Studienfach, was mir Spaß macht, aber jetzt auch nicht wahnsinnig intensiv ist. Also ich konnte immer noch abends was unternehmen und was ich richtig cool an der LSI fand, dass die jeden Abend Vorträge haben, wo man teilnehmen kann und sich immer dazusetzen kann. Und die Menschen, die da kommen und diesen Vortrag halten, das ist eine Klasse, das ist unfassbar, die hört man sonst nie. Also Ursula von der Leyen war da, das halbe deutsche Kabinett habe ich dort gehört, aber auch mal einen Vortrag von irgendeinem FIFA-Mitarbeiter, der über Fußball geredet hat. Und das fand ich auch super spannend. Und so diese Vielfalt an Themen und die Menschen, die da zusammenkommen, das hat mich voll begeistert. Und gleichzeitig war mein Master aber auch eine Zeit, wo ich London als Stadt genossen habe und viel Musik gemacht habe. Und dafür war der Master auch cool, dass es irgendwie noch möglich war. Und ab dem zweiten Teil meines Masters kam dann auch Corona. Dementsprechend, da hat sich dann auch eh alles nochmal verändert. Und da wurde das Studienleben dann ganz schnell ganz anders.
Wie war so der Bewerbungsprozess und hast du da vielleicht ein paar Tipps für Studierende, die Interesse an der LSI haben?
Ja, voll. Der Bewerbungsprozess war eigentlich mittelmäßig schwer leicht. Ich würde sagen, man muss ein Anschreiben schreiben und wir hatten kein einziges Interview oder sowas, aber man braucht ein paar Referenzschreiben. Und da kann ich jedem nur empfehlen, Referenzschreiben, sich sofort schon während seines Bachelors zu überlegen, bei wem könnte ich sowas mal anfragen, weil das hat dann auf jeden Fall eine Weile gebraucht. Ich habe ja 2 Jahre erstmal Praktika gemacht und während diesen Praktikas war ich dann schon weg aus Bayreuth und dann nochmal anfragen mit Referenzschreiben und sich so bei den Professoren, die kennen einen natürlich, aber trotzdem muss man sich nochmal ins Gedächtnis rufen, wer man dann selber so war.
Und, ich war die Fleißige.
Genau.
Welche von den vielen?
Und da irgendwie so am Anfang, da schon während des Studiums drüber nachzudenken. Und zweiter Punkt, ich weiß, dass es bei einigen Masterfächern oder Masterstudiengängen immer wieder so Voraussetzungen gibt, die man braucht. Und einzelne Credits oder so, die man davor in seinem Bachelor schon gebraucht hat, zum Beispiel irgendwie Mindestanforderungen in Economics- oder BWL-Fächern oder Philosophiefächern oder sowas. Und bei manchen sogar super spezifisch Mindestpunktzahl in Statistik oder sowas. Also wie viel ETCS-Punkte man da drin hat. Da macht es auf jeden Fall auch Sinn, schon während seines Bachelors mal so zumindest sich grob Gedanken zu machen, welche Richtung passen könnte. Und im Zweifel kann man in Bayreuth ja auch super easy nochmal einfach nebenher belegen oder ein bisschen, weiß nicht, umlenken sein Studium, dass es dann irgendwie auf den gewünschten Master passt. Aber im Endeffekt, bei mir hat das trotzdem geklappt. Gott sei Dank hatte ich die richtige Anzahl von ETCS-Punkten in den verschiedenen Fächern. Also hat schon gepasst.
Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erklären, wieso du dich für die LSI entschieden hast? Oder gab es noch andere Alternativen?
Ja, ich hatte mich während meines... Ich habe ja vorhin kurz erzählt, dass ich so eine Berufsberatung gemacht habe. Und vor allem oder so Studienberatung. Und da kam ich eigentlich schon mit dem Wunsch von diesem einen Studienfach hin und hatte eigentlich den Wunsch oder das Ziel von dieser Beratung, dass die mir noch 5 weitere Studienfächer nennt, die auch perfekt zu mir passen würden. Und das war dann nicht so ganz so. Die hat mir hauptsächlich so die großen Unis, die man eh kennt, genannt. Irgendwie so die Hertie in Berlin, die kannte ich zumindest als Pionelerin davor. Hatte ich das schon mal gehört. Oder St. Gallen für irgendwie Wirtschaft oder sowas. Und genau, deswegen hat mir das gar nicht so viel geholfen. Ich habe mich tatsächlich nur auf diesen einen Master beworben. Und das hat dann auch geklappt. Und der Vorteil war auch, dass ich mich sehr früh beworben habe. Die haben nämlich so für meinen Studiengang so Rolling Admission gehabt. Das heißt, jeder wird für sich, sobald er sich beworben hat, einmal kurz angeschaut und bewertet. Und wenn er reinkommt und der Studiengang voll ist, dann war es das auch. Und es gibt gar nicht so Deadlines, wo alle Bewerbungen gesammelt sind und sich dann aus diesen ganzen Bewerbungen ein paar Leute rausgezogen haben. Das heißt, umso früher man sich bewirbt, umso geringer ist die Konkurrenz und umso besser kann es vielleicht laufen. Genau, und deswegen habe ich mich nur in Bayreuth beworben, nur in London an der LSI beworben und das ging dann, weil ich ganz früh dran war, auch direkt durch.
Das ist so ein einjähriger Master, oder?
Ja, genau, das war nur ein Jahr lang.
Was hältst du davon?
Also für mich war es perfekt. Ich glaube, im Vergleich zu zweijährigen Mastern lernt man natürlich noch mal weniger oder in einer geringeren Intensität. Vor allem meine Masterarbeit war zum Beispiel, die habe ich schon angefangen. In dem Moment, wo ich den Master angefangen habe, wurden wir schon beauftragt mit Themenfindung und ich hatte ja noch gar keine Ahnung, was in diesem Master passiert und musste mich sofort mit meiner Masterarbeit auseinandersetzen. Und am Schluss war das jetzt auch, würde ich sagen, keine Riesenarbeit, sondern vielleicht irgendwie 20 Seiten, die ich geschrieben habe mit einer ökonometrischen Analyse. Also es war jetzt so, ja, ich würde mal sagen, hat schon gepasst, aber war jetzt auf jeden Fall nicht der gleiche Anspruch, der jetzt ist, wenn man einen Zweijahresmaster macht und mindestens ein halbes Jahr lang Masterarbeit schreibt. Ich glaube, vor allem für Menschen, die sich vorstellen können, danach zu promovieren oder weiter in der Akademie zu arbeiten, sind so Zweijahresmaster vielleicht schon empfehlenswerter. Aber für mich kam das eigentlich nie in Frage. Ich wusste, ich will danach arbeiten und ich will irgendwie nochmal ein Jahr lang einen Master machen, was Neues lernen, die Stadt genießen und deswegen war der Einjahresmaster für mich eigentlich perfekt.
Wie war so die Unterrichtsmethodik im Vergleich zu Bayreuth? Also war es irgendwie interaktiver oder mehr frontal oder wie würdest du sagen, war das?
Also wir hatten auch die Mischung aus Seminaren und Vorlesungen und die Seminare waren auch jeweils kleiner wie die Vorlesungen, ähnlich wie in Bayreuth. Was ein Unterschied war, war, dass wir nur 5 Fächer hatten, also wirklich super wenig Fächer. Und von diesen 5 Fächern durften wir, glaube ich, nur 2 oder so auswählen und der Rest war vorgegeben. Das heißt, man hat schon einiges, eine viel geringere Bandbreite als an Themen, die man jetzt in Bayreuth hat. Und in Bayreuth hatte ich auch manchmal noch Fächer, wo zum Beispiel eine Ringvorlesung war. Sowas gab es jetzt an der LSI bei uns zumindest gar nicht. Kommt aber, glaube ich, auch auf den Studiengang an. Also in manchen Studiengängen an der LSI gibt es das auf jeden Fall auch. Sonst war in den Seminaren schon eine sehr große Interaktion von Diskussion. Was auf jeden Fall aber ein Unterschied war, war, dass in meinem Studiengang, der war wirklich wahnsinnig international. Also wir hatten ganz, ganz viele Kommilitonen aus Asien, aus verschiedenen europäischen Ländern und auch viel aus Amerika und Südamerika, gar nicht so viel aus Afrika. Und die Mentalität der Menschen ist halt ganz anders. Das heißt, währenddem ich irgendwie als, weiß gar nicht, ob das typisch deutsch ist, aber vielleicht auch bin ich das so als Person, relativ laut war im Unterricht und immer wieder irgendwie mir Dinge beigetragen habe, ist das anderen viel schwieriger gefallen. Und das war halt so, das hat das Unterrichtsklima und das Zusammensein auf jeden Fall komplett anders gemacht im Vergleich zu Bayreuth, wo ich zumindest im Nachhinein den Eindruck hatte, da waren so viele Leute, die ganz, ganz viel mitdiskutieren wollen und gar nicht genug bekommen. Und man hat eher das Gefühl, oh nee, muss diese Frage jetzt auch noch sein. Und an der LSI war es manchmal andersrum, dass ich mir gewünscht hätte, noch mehr die Perspektiven der anderen Kommilitonen mitzubekommen. Aber das halt, weiß nicht, in deren Kultur oder Mentalität oder Persönlichkeit halt nicht so stark war.
Hast du noch Freundschaften aus der Zeit?
Ja, tatsächlich. Also mein Master hat ja eine starke Wendung bekommen durch Corona. Ich bin dann nach einem halben Jahr oder im März war das auf jeden Fall, erst dann der Lockdown startete, habe ich auch alle Zelte innerhalb von einem Wochenende abgebrochen in London und bin nach München umgezogen und oder davor nach Hause zu meinen Eltern und habe dann meinen Master online fertig gemacht. Und so war das eigentlich bei fast allen Kommilitonen. Deswegen hatten wir gar nicht dieses ganze Jahr zusammen, sondern eigentlich nur ein halbes Jahr, was im Nachhinein natürlich auch irgendwie echt schade war, aber halt so. Und deswegen überrascht es mich eigentlich umso mehr, dass ich tatsächlich noch mit 2, 3 Kommilitonen von damals zumindest immer wieder mal im Austausch stehen. Und was auch richtig cool war, wir waren eine riesen P&E-La-Truppe, die auch in London war. Und das war auch so ein kleines Bayreuth in London mit so einem gewissen Heimatgefühl. Und da haben wir uns auch immer wieder abends getroffen. Und das hat natürlich auch die ganze Freundschaft zu den Bayreuthern irgendwie nochmal voll verstärkt.
Bayreuth ist ja eine staatliche Uni und die LSI ist eine private. Würdest du sagen, dass man das irgendwie gemerkt hat, also dass eine LSI irgendwie elitärer war als in Bayreuth, oder würdest du sagen, es war eigentlich eher gleich?
Ich glaube, man hat das schon ein bisschen gemerkt. Also die LSI ist ja jetzt auch nicht günstig und mein Master war auch, weiß Gott, nicht günstig. Und in Deutschland ist das ja zumindest relativ leicht, irgendwie einen Studienkredit zu bekommen, auch für eine ausländische Uni. Aber trotzdem macht das jetzt nicht jeder. Also es bedeutet auch einen gewissen Risikoaffinität, überhaupt sich einen Kredit zu nehmen. Oder man kommt eben aus einem Hintergrund, wo das einfach easy bezahlt wird. Und das schränkt irgendwie schon nochmal auch ein bisschen den Pool an Menschen ein, den man anspricht. Und deswegen würde ich sagen, ja, ich glaube, es war schon elitärer an der LSI. Vor allem die ganzen internationalen Kommilitonen, die in vielen Ländern ist es ja noch viel krasser, dieses Geld, was man da aufwendet, um an der LSI zu studieren. Und das heißt auch, die Menschen, die dort angesprochen werden, sind nochmal viel stärker ausgewählt, als es jetzt zum Beispiel in Deutschland ist. Das ist schon wirklich ein großer Unterschied. Und ich hatte den Eindruck, dass das in Bayreuth ganz anders war und dass das auch unsere Diskussion tatsächlich in Bayreuth ganz besonders angeregt hat, dass wir auch so verschiedene, vielfältige Hintergründe waren und hatten und aus unterschiedlichen Familien kamen und auch Diskussionen dadurch nochmal anders bereichert wurden.
Das ist ja, eben hast du ja erzählt, warum du bei der Bahn bist oder Mobilität möchtest, weil da so unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Anscheinend ist es ja beim deutschen Bildungssystem dann doch ähnlich.
Ja, wirklich.
Bist du nach deinem Master dann direkt zur Deutschen Bahn gegangen oder hattest du noch einen Zwischenstopp?
Nee, ich hatte noch einen Zwischenstopp. Vorhin habe ich ja über die Beratung gelästert und dann bin ich trotzdem noch zu einer gegangen. ich wollte tatsächlich direkt zur Deutschen Bahn. Aber hier war dann auch wegen Corona Einstellungsstopp oder zumindest in den Bereichen, wo ich dann genau hin wollte, da gab es dann keine Stellen. Und dann habe ich mich doch auf die Suche nach Beratungen gemacht. Wenn ich schon nicht für die Bahn selbst arbeiten kann, dann zumindest für eine Beratung, die nur für die Bahn arbeitet oder irgendwie Bahnen international. Und so kam das eigentlich, dass ich in der Beratung angefangen habe. Und ich habe die gefunden tatsächlich, das vielleicht auch noch als Tipp, über eine Plattform und das heißt irgendwie Hidden Champions Beratungen und da werden ganz viele kleine Beratungen, so ganz kleine Nischenberatungen gesammelt in verschiedensten Branchen und Themenfeldern und einmal im Jahr bringen die irgendwie ihren neuen Bericht raus und da kommt man auch auf so Beratungen, an die man sonst nie gedacht hätte oder von denen man halt auch noch nie gehört hat. Und die aber so ganz speziell und super gut in einer kleinen Nische sind. Und da auch viel besser als die ganz großen Beratungen.
Mega guter Tipp. Wie bist du dann, also, oder wie lange warst du dann da und wann bist du dann zur Bahn gegangen?
Ich war in der Beratung so 1,5 Jahre und also gar nicht so lang. Und nach 1,5 Jahren habe ich zum einen, gab es in dem Unternehmen eine Entscheidung, nämlich, dass die dauerhaft im Homeoffice bleiben werden. Und ich hatte ja schon meine ersten 1,5 Jahre, bin ja im Homeoffice gestartet während Corona. Und für mich war das immer eine Qual, weil ich eben, hat man ja schon ein bisschen rausgehört, super gern irgendwie mit anderen Menschen interagiere und die auch sehe und so ein bisschen Büro. Also ich mag gern Flexibilität, aber ich mag auch gern, dass man sich vor Ort trifft im Büro. Und nachdem das entschieden wurde, war für mich eigentlich klar, nee, da bleibe ich jetzt nicht ewig. Und dann habe ich diese Stelle gesehen, auf die hier bei meiner jetzigen Chefin, der Vorständin für Digitalisierung und Technik bei der Bahn, und habe mich darauf beworben. Und als das dann klappte, war das für mich eigentlich ein Traum. Und deswegen habe ich dann sofort Ja gesagt.
Wie heißt deine Chefin eigentlich?
Die heißt Daniela Gertom-Markotten.
Hört man viel von der oder ist das so eher so eine, die still im Hintergrund irgendwie arbeitet oder ist sie manchmal auch in den Nachrichten?
Ja, doch, die ist manchmal schon in den Nachrichten. Also wir haben ja einen großen Vorstand bei der Bahn und sehr viele Vorstände. Ich vermute, ein bisschen präsenter ist Sigrid Nikutta als Vorständin, aber ja, doch, Daniela ist auf jeden Fall schon auch häufiger in den Nachrichten, weil die Bahn halt auch sehr relevant ist für die Gesellschaft in Deutschland und die Themen, die wir voranbringen, also Digitalisierung und Technik, auch häufig was mit Kundenzufriedenheit zu tun haben. Und dementsprechend so kommen wir dann doch immer wieder mal in die Medien. Zumindest über LinkedIn ist sie auch relativ präsent.
Was sind denn dann so konkret deine Aufgaben oder wie sieht ein normaler Arbeitstag bei dir aus?
Also meine Aufgaben sind zu 30% nicht vorhersehbar und komplett Ad-Hoc-Aufgaben. Irgendwelche Anfragen, die gerade super wichtig sind, die wir bearbeiten müssen. Also was heißt super wichtige Anfrage? Für uns sind super wichtige Themen alles, was vom Aufsichtsrat kommt, also unser Aufsichtsgremium, was sozusagen die Führungskräfte unserer Vorständin sind. Und die Fragen sind auf jeden Fall die wichtigsten und sonst Themen, die zum Beispiel direkt Richtung Öffentlichkeit gehen, also irgendwelche Vorträge, die Daniela, also ich nenne sie jetzt einfach mal Daniela, weil wir sind auch bei uns alle per Du im Team, die Vorträge, die Daniela hält oder ihre wichtigsten Fokusthemen, wo vielleicht mal was akut hochkommt. Die restlichen Prozent, also ungefähr 70%, bin ich dafür zuständig, große Themen mit aufzubauen, also strategische Projekte aufzusetzen und die dann in die Organisation zu übergeben. Bei uns im Ressort, also den ganzen Bereich, den Daniela oder unsere Vorständin verantwortet, sind 17.000 Menschen, also es ist ein Riesenressort. Und dort ist es vor allem wichtig, dass wir gemeinsam mit den ganzen Geschäftsfeldern, also dem Fernverkehr, dem Regionalverkehr, dass man es so kennt, wenn man mit der Bahn fährt, Digitalisierungsprojekte machen. Und das können wir alle nicht alleine, weil Digitalisierung für sich hat so gar keinen Zweck oder bringt uns für sich nichts, sondern eben nur, wenn es am Schluss dem Kunden entweder ein besseres Reiseerlebnis bringt oder am Schluss irgendwie die Bahn pünktlicher und besser in der Qualität macht, zuverlässiger macht. Und genau, dafür verwende ich die anderen 70% meiner Arbeit, also diese Projekte aufzusetzen und irgendwie umzusetzen.
Strategische Konzepte klingt sehr abstrakt. Hast du irgendwie ein konkretes Beispiel gerade so aus deinem aktiven Alltag, was ihr gerade so umsetzt, also oder was du erzählen darfst?
Ja, also ein Projekt, was wir mit aufgesetzt haben, ist zum Beispiel, dass wir künstliche Intelligenz dafür nutzen, um unseren Fahrplan zu verbessern. Also der Fahrplan bei der Bahn, der ist offensichtlich super kompliziert, weil es fahren ja Tausende von Zügen jeden Tag durch Deutschland und das jeden Tag im Jahr. Und die fahren nicht immer nach Plan leider, sondern häufig auch irgendwie mit Verspätung oder irgendein Zug fällt aus. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir dann eigentlich? Und dafür haben wir so eine künstliche Intelligenz aufgesetzt, die so ein bisschen hilft, dabei zu reagieren und am Schluss die Züge, die danach folgen, irgendwie noch mit möglichst wenig Folgeverspätung zu ihrem Ziel zu bringen. Also das ist zum Beispiel ein Projekt, wo wir so durch Digitalisierung und in dem Fall künstliche Intelligenz ganz konkret versuchen, Züge pünktlicher und zuverlässiger zu machen.
Wie ist es denn so für dich, bei einem Konzern zu arbeiten, der so viel in der Öffentlichkeit kritisiert wird? Also jeder hat ja immer irgendwie was darüber zu meckern.
Ja, ich würde mal sagen, sowohl als auch. Ich bekomme sehr, sehr viele WhatsApp-Nachrichten von Freunden, die gerade Verspätung haben oder die sich wünschen, dass ich einen Zug ganz besonders priorisiere, was ich natürlich nicht kann. Aber so tatsächlich freut es mich, für ein Produkt zu arbeiten, das Menschen emotional beeinflusst und betrifft. Und das tut die Bahn. Nicht immer nur positiv, leider auch manchmal negativ, aber es gibt wenig Produkte, die so viel Emotionen bei anderen Menschen herausholen und wo ganz viele Menschen sich damit sofort verbinden, was ja diese Emotionen zeigt. Also ich kann sofort mit Menschen über meine Arbeit reden. Es checkt auch jeder sofort die Bahn, was geht gut, was geht nicht gut. Es interessiert jeden. Und das finde ich irgendwie auch cool, dafür zu arbeiten.
Aber nervt es dich manchmal, dass es irgendwie nicht vorangeht? Also das ist ja so ein Jahrtausendprojekt, die Bahn mal wieder fit zu machen und dass sie auch ein bisschen pünktlicher ist und alles. Ist es nicht manchmal einfach so belastend, dass man das Gefühl hat, man geht jeden Tag zur Arbeit, aber irgendwie wird es so langsam nur besser, wenn überhaupt?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, als ich hier angefangen habe, hatte ich das Gefühl, wieso geht's nicht schneller, wieso geht's nicht voran? Wie kann das nur so lange brauchen? Aber wenn man hier ein bisschen arbeitet, dann merkt man, was dahinter steht und wie kompliziert die ganzen Themen sind und wie abhängig wir auch sind von Geldern aus der Politik oder anderen Unternehmen, mit denen wir Kooperationen haben. Zum Beispiel, wer braucht jetzt seinen Telefonmasten wohin? Da sind wir natürlich nicht nur von uns abhängig, sondern auch von den ganzen Telekommunikationsdienstleistern, dass die das auch machen. Das heißt, man hat vieles nicht ganz alleine in der Hand. Aber es stimmt schon, wir sind auch ein riesen Unternehmen und da gehen manchmal Themen leider auch ein bisschen länger. Das heißt, ja, ich verspüre auch häufiger diese Frustration. Trotzdem gehe ich eigentlich jeden Tag wieder gerne ins Büro. Und an jedem Sonntag freue ich mich tatsächlich auf den Montag. Und finde das nicht nur schrecklich, sondern unterm Strich ist es schon richtig cool.
Wie nimmst du den Einfluss der Politik auf die Deutsche Bahn wahr?
Sehr groß. Also das BMDV, also das Bundesministerium für Verkehr und Digitalisierung oder Digitalisierung und Verkehr, so umkürzt, stellt ja zum einen unseren Aufsichtsrat auch. Also da sind auch manche Mitglieder des Ministeriums, sind auch Aufsichtsräte bei uns. Und entscheiden damit auch ganz konkret mit, was passiert oder prüfen das, was passiert. Und gleichzeitig sind wir als Bahn natürlich wahnsinnig abhängig auch vom Geld, das aus der Politik kommt und von den Steuerzahlern kommt. Und das vor allem für diesen ganzen Infrastrukturbereich bei der Bahn ja eingesetzt wird. Wird jetzt auch gerade so eine neue Gesellschaft gegründet. Gemeinwohlorientierte Infrastruktur heißt diese Gesellschaft. Und da kommt natürlich ganz viel Geld von der Politik und dementsprechend ist der Einfluss auch riesig.
Wir haben gerade eben so ein bisschen unsere ehemaligen Podcast-Interview-Partner und Partnerinnen durchgeguckt und dann ist uns aufgefallen, ah krass, okay, wir interviewen mal wieder eine Frau. Das haben wir lange nicht gemacht und wir freuen uns natürlich sehr. Aber wie würdest du sagen, empfindest du als Frau die Berufswelt? Also gibt es da irgendwelche Sachen, die dir auffallen, besonders wenn du auch bei so großen Beratungen arbeitest? Wie hast du dich da als Frau gefühlt? Gab es da irgendwelche Sachen wie Sexismus oder andere Dinge, die dir nicht gefallen haben?
Ja, kann ich nur auf jeden Fall bejahen. Gab es. Ich habe auch Sexismus selber tatsächlich in der Beratung auch erlebt. Deswegen auch vorhin mein Beispiel von der Schule. Große Beratung und der Stress holt nicht immer das Beste aus den Menschen heraus. Dort waren auch ganz, ganz viele Männer und ganz, ganz wenige Frauen. Das erlebe ich auch bei Unternehmen wie bei der Bahn. Also klar sind wir hier schon stark durchmischt und tun vor allem wahnsinnig viel dafür, die Diversität im Unternehmen zu stärken. Gleichzeitig ist es immer noch auch eine männerdominierte Branche. Und auch der Anspruch an Frauen, ja, ist schon groß und ich würde sagen, vor allem mit Blick irgendwie auf verbinde deinen Beruf mit vielleicht Familie in Zukunft, sind schon Fragen, die sich halt besonders auf Frauen stellen. Zumindest erlebe ich das häufig so, die sich Männer häufig gar nicht so stark stellen, sondern bei denen geht das manchmal dann schon einfacher. Und genau, dementsprechend ist das schon ein großes Thema, aber zumindest jetzt auch im Team von meiner Chefin, die ja auch eine Frau ist, finde ich es irgendwie ganz besonders cool, auch so ein Vorbild oder irgendwie so ein Beispiel dafür zu sehen, wie man Beruf und Familie cool vereinbaren kann und gleichzeitig auch super erfolgreich sein kann, wie sie es auch ist. Also es ist durchaus möglich und die Bahn tut auch richtig viel dafür, das möglich zu machen. Allein irgendwie eine Frauenquote, die man auch wirklich viel dafür tut, sie zu erreichen. Oder verschiedenste, was ich auch mega cool finde bei uns, ist so Jobsharing, was man machen kann und was einem auch ermöglicht, irgendwie Beruf und Familie besser zu vereinen oder es zumindest ein neues Modell daneben gibt. Das heißt, ich habe den Eindruck, es wird viel dafür getan, das Leben zwischen Beruf, Familie, vor allem für Frauen im Job nochmal zu verbessern und wir brauchen das auch. Also ich habe wirklich den Eindruck, wir reden ja in Deutschland immer von Fachkräftemangel und wir haben das bei uns im Unternehmen, bei der Bahn auch richtig, richtig stark und wir brauchen einfach die Menschen und auch die ganzen Frauen, die mitarbeiten und auch Freude dran haben und das und jeden Tag gerne auch zur Arbeit kommen.
Wie viele Stunden die Woche arbeitest du?
Ich würde sagen, grob vielleicht 50 Stunden. Zwischen 50, 55, 60, irgendwie so eine Mischung.
Das ist aber viel.
Ja, ist schon ein bisschen mehr als die 40. Aber dafür, der große Vorteil ist, sobald ich mal mir auch ein... Ich habe eine große Flexibilität bei uns. Also, wenn ich mal nicht so viel zu tun habe, mache ich auch einfach freien Nachmittag. Und ich kann auch super viel aus dem Zug arbeiten. Also, Arbeit aus dem Zug gilt bei uns auch.
Homeoffice.
Genau. Ich muss so ein bisschen flexibler, nicht so viele Meetings machen, weil ich weiß ja selber, wenn das Internet nicht funktioniert, dass das passieren kann. Aber das heißt, ich kann das irgendwie so ganz cool verbinden. Schon freitags in mein Wochenende fahren, aus dem Zug arbeiten und das trotzdem als Arbeitszeit zu zählen. Aber wir sind da bei uns im Team sehr flexibel und jeder kann eigentlich das so priorisieren, wie er möchte und von da arbeiten, wo er will. Und genau, trotzdem ist natürlich in so einer Position, wo man nah am Vorstand arbeitet, sehr viel zu tun und auch sehr viel mit auch irgendwie besonders wichtigen Themen zu tun. Und dementsprechend arbeite ich dann doch manchmal auch ein bisschen länger.
Was aus P&E hilft dir so bei deinem Job oder was würdest du sagen, welche Skills kannst du von da mitnehmen?
Ich glaube, so ein bisschen Themen nochmal mit einem anderen Blickwinkel zu hinterfragen und Strukturen zu sehen und aufzubauen und gewissen Themen eine Struktur zu geben. Ich glaube, die zwei Punkte, das ist jetzt relativ abstrakt, aber ich habe ja vorhin auch schon gesagt, so das Wissen tatsächlich, das wende ich jetzt tatsächlich wenig an. Aber so diese Fähigkeiten, die ich in meinem Bachelor wirklich stark gelernt habe, die wende ich relativ viel an.
Gibt es konkrete Kurse, die dir jetzt im Nachhinein sehr viel gebracht haben, aber bei denen du in der Zeit, als du sie gemacht hast, eigentlich dachtest, dass sie sinnlos sind?
Logik war auf jeden Fall einer der Kurse, der mir am meisten gebracht hat. Ich habe auch, also allein in meinem Master zum Beispiel, immer wieder so verschiedene Argumente aufgebaut, wie so logische Herleitungen und dann so meine Masterarbeit am Anfang strukturiert mit einzelnen Thesen und wie folgt das aufeinander. Und das mache ich jetzt auch noch manchmal im Job, wenn ich einen Vortrag vorbereite oder eine Präsentation baue zu irgendeinem wichtigen Thema oder irgendein Schriftstück schreibe, dann fange ich auch an, mir die Thesen einzeln drunter zu schreiben und zu schauen, ist das eigentlich ein richtiges Argument oder nicht? Und wo kann man da, wenn man es angreifen will, wo könnte man angreifen? Also das ist tatsächlich was, hätte ich nie gedacht, aber hilft mir heute täglich in meinem, also nicht täglich, aber häufig in meinem Job so.
Merkst du auch manchmal ein paar Fallacies an bei anderen Menschen? Ist jetzt ein Strawman oder so?
Ja, das mache ich. Also ich versuche die Fachsprache zu vermeiden, aber ja doch, das fällt mir sehr oft auf. Und ja, auch so, wenn man miteinander spricht oder Dinge argumentiert, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, merke ich es häufiger mal an. Oder hab zumindest diesen Blick dafür, das mal zu sehen und dass es mir auffällt.
Bei uns im Bachelor läuft gerade so ein bisschen die Phase an oder ist schon länger da, dass Leute sich so LinkedIn-Profile wirklich erstellen und versuchen, sich zu vernetzen. Und das geht jetzt so langsam los. Was würdest du denn sagen, wie wichtig war dir so dein LinkedIn-Profil oder so ein Netzwerk, was du dir da aufgebaut hast? Oder machen wir uns da ohne Grund da so ein bisschen verrückt mit?
Ich habe das, glaube ich, auch zum Ende meines Bachelors angefangen. Und für die ganzen Praktika hat es mir echt viel geholfen. Nicht, um das zu bekommen, das Praktikum, sondern um im Nachhinein mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, weil ich denen jetzt nicht meine Handynummer gegeben habe oder so. Sondern wir waren halt im Nachhinein noch über LinkedIn in Verbindung. Und da fand ich es eigentlich auch immer richtig cool, immer mal wieder mit denen zu schreiben, wenn sich bei mir was verändert oder wenn sich bei denen was verändert, dann zu schauen, ah, interessant, der wechselt jetzt in ein Unternehmen, das würde mich auch interessieren, dann schreibe ich dem mal und rede mit dem drüber. Also da finde ich es richtig cool. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, wie bei anderen Social-Media-Plattformen auch, dass man sich jetzt, dass LinkedIn auch irgendwie eine schöne Fassade ist und natürlich jeder seinen Lebenslauf da als Prachtexemplar darstellt und das jetzt nicht eins zu eins repräsentativ ist für die Person oder für ihr Können oder ihre Fähigkeiten. Und das darf man jetzt auch nicht vergessen. Das heißt, ja, ich glaube, das hilft das und ich habe es gern und vor allem mich, um mich mit Menschen zu vernetzen. Aber man darf sich jetzt davon nicht so stark stressen lassen.
Das sind ja gute Nachrichten. Nun hast du ja vorhin gesagt, dass du noch Kontakt zu jetzigen P&E-Studierenden hast. Würdest du sagen, dass sich P&E verändert hat seit der Zeit, in der du in Bayreuth warst?
Gute Frage. Ich habe so ein bisschen von außen mitbekommen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall kleiner geworden. Wir waren, glaube ich, noch 120 Studenten im Jahrgang und Studentinnen. Ich glaube aber so, diese Diversität an Menschen, die da zusammenkommen, ist immer noch gleich. Und auch, dass das Menschen sind, die das studieren, die das bewusst studieren. Es ist irgendwie nicht ein Studiengang wie BWL, wo man sagt, also wo es auch viele Leute gibt, die es wirklich begeistert, will ich gar nicht in Frage stellen, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ah, ich habe keine Ahnung, was ich machen will, ich schreibe mich da mal ein, easy peasy mache ich halt. Oder bei Juristen hat man das auch häufiger. Und bei P&E-Lern, die haben sich schon häufig davor Gedanken gemacht, will ich das machen, weil die müssen ja dann auch noch so ein Bewerbungsschreiben oder Motivationsschreiben machen und so ein bisschen was einreichen, sowas bei mir zumindest. Und bei uns gab es sogar noch Auswahlgespräche mit manchen Studierenden. Und das hat schon sichergestellt, dass die Leute das wirklich wollen. Und wenn Menschen etwas wirklich wollen und dann Menschen zusammenkommen, die das auch so sehen, dann verändert das den Vibe im Studium. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, das ist wahrscheinlich immer noch gleich, dass die Menschen, die nach Bayreuth kommen, auch Lust drauf haben und Lust haben, sich mit irgendwie verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Und ich glaube das, oder hoffe es zumindest und wünsche es sehr dem Studiengang, dass ihm das immer erhalten bleibt.
Jetzt nochmal vielleicht ein Blick in die Zukunft. Du bist ja gerade, oder mein Eindruck ist, du bist bei der Deutschen Bahn sehr zufrieden und es macht dir Spaß und du freust dich auf die Arbeit. Bist du noch in 20 Jahren bei der Deutschen Bahn? Also ich schätze mal, davon hört das jetzt keiner an.
Ja, also auch wenn sie es hören, ich brenne tatsächlich für das Produkt und ich kann mir das wirklich vorstellen. Keine Ahnung, wie das Leben läuft und wo ich irgendwann landen werde oder keine Ahnung, man hat ja nicht immer alles in der Hand im Leben, aber aus der jetzigen Perspektive kann ich es mir tatsächlich vorstellen. Ich bin wirklich gern hier und ich weiß, dass ich bei der Bahn auch verschiedenste Dinge machen kann. Ich muss ja nicht immer den Job machen, den ich jetzt mache. Und ich kann das an jedem Ort in Deutschland machen, der irgendwie einen Bahnhof hat im Zweifel. Dementsprechend bin ich auch noch relativ flexibel vom Ort. Also aus der jetzigen Perspektive kann ich es mir wirklich gut vorstellen, hier auch noch in 20 Jahren zu sein. Gleichzeitig ist es auch so ein weiter Sprung nach vorne. Keine Ahnung, wo ich da sein werde und wie meine Familienkonstellation ist und ja, wo ich am Schluss lande. Ich weiß nicht. Ich bin mal offen dafür, aber ja, ich würde nicht Nein sagen.
Würdest du mal wieder gerne in die Heimat oder zurück nach Ditzlingen? Ja.
Ditzingen. Ich glaube, nach Ditzingen werde ich nicht zurückziehen. Aber so zumindest ein bisschen mehr in den Süden, das könnte ich mir schon vorstellen. Meine Familie lebt da auch, dementsprechend. Vielleicht zieht es mich irgendwann wieder zurück in den Süden. Kann ich mir schon gut vorstellen.
Okay, ich glaube, dann alle Fragen geklärt.
Durch. Danke euch, ich fand es richtig cool, herrlich mit euch zu quatschen. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwie Interesse hat, ihr dürft euch auch alle gerne bei mir melden.
Ja, wie denn?
Natürlich über LinkedIn, haben wir ja gerade schon gesagt. da kann man mir immer gerne schreiben und wenn man Fragen hat. Ich versuche auch die ganzen Jobs, die wir so bei mir ausschreiben, zumindest gibt es so eine P&E in Berlin WhatsApp-Gruppe, wo ich die immer mal reinposte und so ein bisschen zumindest immer auch mal an P&Eler zu denken, wenn wir Jobs ausschreiben. Aber ja, genau, meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Und ich freue mich.
Sehr cool. Dann danke, Amelie, dass du für uns in deinem stressigen Alltag die Zeit genommen hast. Und wir hoffen, das Gespräch hat all denjenigen Spaß gemacht, die vielleicht auch einen Master an der LSI machen wollen oder einfach tiefere Einblicke in den Arbeitsalltag bei der Deutschen Bahn haben wollten.
Auch von mir nochmal vielen lieben Dank und dir noch einen schönen Abend.
Danke euch. Euch auch einen schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird gestaltet vom P&E Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken und oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!